wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, den absolut großartigsten Startup-Podcast der Menschheitsgeschichte. Selbstverständlich wie auch immer dem bescheidensten, definitiv aber auch dem bestinformiertesten. Zumindest heute. Wie immer mit mir, Daniel, und natürlich selbstverständlich wie immer auch mit dem
Max.
Ja, und wie immer natürlich mit auch einem großartigen Gast. Folge 220 werden wir mit Jakob Steinschaden verbringen. Servus, Jakob.
Hallo Daniel, hallo Markus.
Ja, wir freuen uns. Ich habe ja schon durchklingen lassen, dass wir definitiv diesmal der bestinformierteste Podcast der Menschheitsgeschichte, zumindest aber der Welt sein werden, wenn du auch noch mit an Bord bist. Ich denke mal, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich grundsätzlich, wer du bist. Wie auch immer, wir werden ja quasi bis zur Antarktis gehört. Entsprechend möchte ich nochmal so ein paar Gänge zurückschalten und wie immer einfach mal schauen, was steht denn bei dir auf LinkedIn? Und da steht Jakob Steinschaden. Ah, du hast einen Blitz hinter deinem Namen, das ist geil. Okay, musst du noch erklären? Co-Founder Trending Topics, die Themen sind Krypto, Fintech, Startup Mobility und Sustainability. So, ja, so klingt das. Okay.
Mhm. Ja, das wäre das Leistungsspektrum, wenn man so will.
Das ist nett informiert. Jetzt erklär mal, was sagst du jemandem außerhalb der Tech-Branche, wer du bist und was du tust?
Naja, ich sage, ich bin seit mehr als 15 Jahren Journalist, habe früher bei großen Medien in Österreich gearbeitet, habe dann zwei Bücher veröffentlicht und dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, mit meinem Co-Founder Bastian Kellhofer Trending Topics zu gründen. Das ist mittlerweile 5 Jahre her. So lange gibt es unsere GmbH. Das Projekt ist ein bisschen älter, ist mittlerweile sogar schon 7 Jahre, weil es begonnen hat als Entrepreneurship-Projekt in einem österreichischen Verlag und hat sich dann dort daraus entwickelt als, wenn man so will, Spin-off. Genau. Und ja, nächste Woche fahre ich auf den Web Summit zum Beispiel in Lissabon. Dort werde ich Trending Topics wahrscheinlich pitchen als das Tech-Crunch von Österreich.
Sehr nice. Gut. Ich sehe, du hast dir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie du jetzt dein Projekt vorstellst. Schön. Schön. Aber was ich auch immer gerne als Frage stelle und bin ich auch bei dir neugierig, ist, wie hättest du deinem 5-jährigen Ich erklärt, was du tust, und wird dein 5-jähriges Ich dich auch richtig cool finden?
Meinem 5-jährigen Ich würde ich erklären, ich werde genau das, was ich mir vorstelle, ab dem Zeitpunkt, wo ich 16, 17 bin, weil damals habe ich schon quasi die Idee gehabt, dass ich eigentlich irrsinnig gerne schreiben will. Und ja, rückblickend hat sich das eigentlich irgendwie ganz gut entwickelt, ja? Also mit Buchveröffentlichungen, eigenes Online-Medium, eigenen Podcast, Printmagazine machen wir mittlerweile, Videoreportagen, also irgendwie, ja, traumerfüllt, könnte man sagen.
Wie kam diese Liebe zum Schreiben? Warum mit 16, 17? Was ist da passiert, dass du dir gedacht hast, das will ich mal machen?
Ich habe immer gern gelesen eigentlich. Also halt die ganzen Klassiker, die man so als Jugendlicher liest. Ich weiß nicht, Herr der Ringe und Science Fiction und so weiter. Und in der Schule habe ich mich eigentlich immer ganz gut getan mit Aufsatzschreiben und irgendwie kreativ sein. Und das hat dann irgendwie ganz gut zusammengepasst. Dass es dann so in die Tech-Richtung geht, das hätte ich eigentlich damals wahrscheinlich nicht vermutet. Weil ich wollte eigentlich, also wie ich in den Journalismus eingestiegen bin, ich hatte zuerst mal eine Radiosendung auf Radio Orange um am Mittwoch um Mitternacht mit vermutlich 7 Hörern. Und da haben wir irgendwie wilde Rockmusik gespielt und haben so unsere ersten Gehversuche in Sachen Medien damals gemacht. Und dann eines Tages, und nebenbei natürlich, was sonst, Publizistik studiert. Und eines Tages habe ich mir dann gedacht, so, ich muss jetzt irgendwie mal wo anfangen, beim größeren Medium, und habe halt dann an alle Tageszeitungen halt Bewerbungen rausgeschickt, um dort ein Praktikum oder Volontariat machen zu können, und habe mich unter anderem auch beim Kurier beworben. Eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, entweder in der Außenpolitik oder im Kulturressort, also Kultur quasi unter dem Aspekt, weil ich ja vorher quasi diese Radiosendung im Musikbereich hatte, war meine Vorstellung, ich könnte ja auch irgendwie Konzertrezensionen für die Kurierleser schreiben. Aber die hatten dann in diesen zwei Ressorts keinen Platz und haben mich damals ins damalige, hieß es, Computer- und Kommunikationsressort gesteckt. Das war so eine so eine halbe Seite im Kurier, fünfmal in der Woche, glaube ich. Und ich hatte keine Idee, was das alles ist. Ich hatte weder ein Handy, hatte nur irgendwie so einen Computer gemeinsam mit meinem Bruder zu Hause geteilt und habe dann plötzlich begonnen, irgendwie über Podcasts und Webblogs zu schreiben. Komplett neue Welt für mich. Und da habe ich mich dann relativ schnell eingearbeitet. Das war dann auch die Phase, wo dann irgendwie dann YouTube und Facebook aufgekommen sind. Ich glaube, das waren so, war so 2004, 2005. Ich glaube, Twitter kam dann 2006. Und das waren immer so Stories. Im Kurier hat es dann geheißen, irgendwer muss über Facebook was schreiben. Jakob, mach du das. Und daraus hat sich dann so meine Web-Affinität entwickelt. Und das ist dann irgendwie in Österreich aufgefallen. Und dann sind die ersten, ich weiß nicht, ob man damals Startups gesagt hat, die ersten Internetunternehmer oder Webnetzunternehmer, haben wir wahrscheinlich geschrieben, auf mich zugegangen und gesagt, warum schreibst du immer nur über die Silicon Valley-Leute und nicht über uns? Wir in Österreich machen ja auch Zeug. Und da sind dann so die ersten Stories entstanden. Ich weiß nicht, da gab es damals Tupalo zum Beispiel oder One to Free People oder ja, wie hießen die noch alle? Wappwolf und so weiter und so fort. Das war irgendwie so die erste Welle von Startups, würde man heute sagen. Und über die habe ich dann berichtet. Busu natürlich, Bernhard Niesner. Damals kann ich mich noch erinnern, sind wir im Museumsquartier auf Fotoshooting gewesen und haben irgendwie Kurierlesern versucht zu erklären, warum man jetzt im Internet Sprachen lernen muss. Und ja, daraus hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und dadurch, dass wir da eine halbe Seite bis eine Seite im Kurier hatten, haben diese Startups auf einmal riesige Publicity bekommen, weil es war dann oft nicht so viel los. Und dann bin ich immer dahergekommen und gesagt, du, es gibt ein neues Startup aus Österreich und da kann ich eine Geschichte schreiben. Und plötzlich hatte halt so eine kleine Firma, weiß nicht, Tupalo hatte halt irgendwie so einen One-Pager im Kurier und war halt irgendwie so mit einer Riesen-Story da drinnen. Ich meine, wenn man das vergleicht, ich glaube, der Wirtschaftsteil, der hat, ich weiß nicht, 2, 3 Seiten, wenn es hochgeht. Und dann hast du daneben eine komplette Seite, wo im Detail beschrieben ist, wie die neuen Yellow Pages aus Österreich funktionieren. Naja, genau. Also das waren so die Anfänge und dann hat der ORF wegen einem neuen Gesetz FutureZone.at abstoßen müssen und da gab es ein Bidverfahren und da hatte die Presse, der Standard und der Kurier, glaube ich, Interesse angemeldet und eigentlich, ich glaube, das kann man jetzt im Nachhinein erzählen, habe ich dann viel später erfahren, die Presse hat fix damit gerechnet, dass sie das Ding kauft. Die haben schon viel vorbereitet und ich habe dann 1, 2 Abende, bevor der Deal dann über die Bühne ging, erfahren, auch aus der Startup-Szene, aus der damaligen, aus der Investoren-Szene, die haben mir so zwischen den Zeilen verraten, dass der Kurier den Zuschlag erhält. Und dann sind wir damals in dem Mini-Computer- und Kommunikationsteam da mit der Aufgabe betraut worden, diese FutureZone in diesen Kurierverlag hinein zu integrieren. Und das war vielleicht so das erste Startup-Erlebnis, wenn man so will. Also ich meine, das ist jetzt kein Startup, aber es war irgendwie so ein bisschen so Corporate-Umgebung und da musste plötzlich was Neues gemacht werden. Ja, und da waren wir halt dann der Gerald Reischl, der später dann auch mein Investor wurde, der Benjamin Sterbens war damals mit dabei, der heute der Geschäftsführer von Golem.de ist, recht schnell kam dann die Claudia Zettel dazu, die heute FutureZone-Chefredakteurin ist und viele weitere. Und ja, das ist dann halt so über die Jahre aufgebaut worden und das Team wurde immer größer und ja, das habe ich, glaube ich, 6 Jahre lang gemacht.
Mhm. Ja, genau. Was mich interessieren würde in dieser ganz frühen Zeit, Tupalo, und Co. Hast du damals das Gefühl gehabt, dass sich da dass da eine unglaubliche Dynamik drin ist? Also war das aufregend für dich, das mitzuerleben? Hast du gedacht, okay, das sind jetzt Riesenunternehmen, die aus Österreich entstehen werden? Oder war das damals noch nicht spürbar, dass die Startup-Welt so zentral wird, auch mit den großen Tech-Konzernen?
Also um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also bei diesen ersten Treffen, wo ich dabei war, die dann der Mike Boros von Tupelo organisiert hat, oder dann gab es dann irgendwann mal so im Metalab, in diesem Underground-Hacker-Lokal, kamen dann so die Leute zusammen, oder dann halt auch im Sektor 5, der schon vor vielen Jahren wieder zugesperrt hat. Es war schon immer ganz cool, aber dass da jemand irgendwie gemeint hätte, er würde jetzt ein Unicorn werden oder er würde Europa erobern oder er würde, ich weiß nicht, Will Haben vom Thron stoßen oder so, das hat eigentlich dort niemand irgendwie formuliert. Ja. Es war, glaube ich, eher immer so ein Nacheifern. Das, was man im Silicon Valley gesehen hat, das wollte man halt dann in Österreich halt auch irgendwie probieren. Also es war ziemlich unstrukturiert und es gab ja auch irgendwie keinen Business Angel. Ich glaube, der Hansi Hansmann ist ja dann irgendwann mal einige Zeit später aktiv geworden. Speed Invest hat sich dann rauskristallisiert, dass die so den ersten Fonds gemacht haben, ich glaube mit 10 Millionen Euro damals, was Bruchteile dessen sind, was sie heute zur Verfügung haben an Firepower. Aber ja, es waren so die ersten Beginne. Der Andreas Klinger war natürlich auch eine zentrale Figur damals, der ist ja heute im Silicon Valley ziemlich erfolgreich unterwegs, soweit ich weiß. War eine spannende Zeit, ja. Aber dieses Startup und Hype und Unicorn und so, das war überhaupt nicht. Ne? Es war einfach, keine Ahnung, halt eher so die Idealisten, die Leidenschaft hatten, die vielleicht im Corporate sich nicht gesehen haben, die was Eigenes probieren wollten. Aber diese ganze Infrastruktur, die es heute gibt mit Events und Accelerators und Inkubatoren und CVCs und so weiter und so fort, das gab es ja alles nicht. Weswegen sich dann halt viele halt sehr stark am Silicon Valley orientiert haben und ich glaube, Y Combinator und deren Regeln und so, die sind irgendwie so vorgebetet worden. Mhm. War schon sehr Silicon Valley-lastig und weniger so irgendwie, ja, wir machen jetzt in Europa irgendwie so den Gegenpol.
Gibt es deiner Ansicht nach heute auch, weil du hast angesprochen, damals war halt für ein Startup sensationell, dass sie da eine Seite im Kurier einfach relativ schnell auch bekommen könnten. Gibt es solche Opportunities immer noch, wo du halt die Reichweite eines breiten Mediums schnell und einfach bekommen kannst? Oder ist dieses Zeitalter auch einfach vorbei, weil es zu viele Startups gibt und auch eben schon auch Medien, die sich darauf spezialisieren? Wie siehst du das?
Ja, also ohne jetzt die genaue Medienanalyse der anderen zu machen, glaube ich, dass man heute als Startup in diesen großen Medien, also der Kronenzeitung, da kommen manche irgendwie dann zufällig unter, weil sie irgendwen kennen, der einen Redakteur kennt und der druckt ihm dann die Geschichte rein, dass er irgendwie da ja dann Platz bekommt. Aber sonst, glaube ich, hat man eher nur die Chance, wenn da was wirklich Großes passiert, also wenn Ghostwriter, Bitpanda und Co. Den ganz großen Brötchen backen. Aber so eine durchgängige Startup-Landschaft-Berichterstattung, die gibt es halt eher bei uns und nicht bei den Großen. Also ab und zu gibt es natürlich bei FutureZone noch Startup-Berichte, aber das ist dort nicht, also kein Kernthema. Das ist irgendwie so nebenbei und wenn es mal reinpasst. Mhm.
Und ich meine, go ahead, Daniel.
Was ich so interessant finde, ist, also während du das so erzählst, bin ich so ein bisschen down Memory Lane abgedriftet. Muss ich sagen, es war einfach interessant. Ein bisschen die Bilder von der alten Spengergasse angesehen und es war auch so eine überaus interessante Phase. Mich interessiert, ob du damals schon ein paar Akteure, ob die ein paar Leute für dich damals herausgestochen sind, die sozusagen heute noch immer starke Treiber sind. Oder ob das sich eigentlich jetzt für dich komplett verändert hat. Da bin ich neugierig, oder?
Naja, also zwei habe ich, glaube ich, eh schon erwähnt, aber ich glaube, in der Zeit habe ich damals das erste Mal den Hansi Hansmann kennengelernt und den Oliver Holle, den Michi Schuster, den Bernhard Niesner, auch den Florian Gschwantner. Ach Gott, das war auch lustig. War ich mal mit Linz und Florian Gschwantner hat mir versucht, die Linzer Startup-Szene zu zeigen. Und raus kam dann eine Story auf FutureZone. Ich weiß nicht, ob sie noch online ist. Die hieß irgendwie Startups statt Stahl. Also irgendwie versuchte man damals irgendwie so die Argumentation zu finden, warum man nicht eben im Corporate arbeiten muss, sondern man auch das eigene Ding hochfahren könnte. Aber die Beispiele, die Liste der Beispiele war eher kurz.
Okay, also die Startup-Stadt Linz, quasi die Stahlstadt Linz. Ist interessant, ich meine, das war dann wahrscheinlich nach 5 Minuten erledigt, weil es wahrscheinlich sehr klein war. Ich bin so ein bisschen aber neugierig, du hast vorhin so durchklingen lassen, dass eigentlich du ja dann eigentlich Journalist warst, hast für Unternehmen gearbeitet und hast du so ein bisschen das Thema Intrapreneurship angedeutet und dass sie dann auch ausgegründet hat. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das Journalismus ja sehr häufig, das ist so als Externer, vielleicht kannst du auch da das Bild, das ich habe, ein bisschen rectifyen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Journalisten auch nicht immer unbedingt gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind, weil sie so auf die Geschichten fokussiert sind, vom Mindset auch auf andere Dinge sind und dann plötzlich sozusagen vom reinen Journalisten zum Intrapreneur zum Unternehmer. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen so diese Geschichte auch erzählen und auch vielleicht auch Stellung nehmen zu dieser Perspektive, die ich über Journalisten habe, dass die meistens nicht immer die besten Unternehmer und Unternehmerinnen sind.
Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Als Journalist ist man ja quasi immer so dem Arbeitsethos verpflichtet, idealtypisch, dass man objektiv und neutral und unabhängig und so weiter ist. Und sobald du Unternehmer wirst und sobald du ein Cap-Table hast und sobald du Kunden hast, bist du das halt de facto nicht mehr. Mhm. Und das ist halt immer so die Gratwanderung, die man dann gehen muss, klarerweise. Ja. Also ich glaube, ich habe einen ganz guten Ruf, irgendwie halbwegs neutral zu sein. Aber klarerweise produziere ich auch Content für Corporates und die zahlen uns dafür. Mit allen quasi Hinweisen, dass das bezahlter Content ist, die halten wir natürlich ein. Aber klar, wir hatten natürlich auch schon junge Mitarbeiterinnen, die da ganz neu drin sind und die mit dem überhaupt nichts anfangen können. Ja, also die quasi diese Cash-Komponente des Jobs eigentlich gar nicht wollen und Marketing verteufeln und mit dem gar nicht leben können. So einer kannst du nicht sein, wenn du Unternehmer werden willst. Es gibt natürlich, ich meine, das ist immer die idealtypische Vorstellung, dass man ein Medium hat und die Leser zahlen einen dafür und demnächst startet natürlich auch in Österreich ein neues Projekt von einem befreundeten Journalisten und die gehen halt diesen Weg Richtung Paywall und drück 5-10 Euro im Monat ab und dafür kannst du das lesen und dadurch wird die Redaktion finanziert. Aber das muss man halt auch erstmal beweisen. Also ich verstehe, dass das bei großen Brands funktioniert, wie der New York Times zum Beispiel oder dem Economist oder der Zeit oder so. Aber auch die finanzieren sich nicht rein über den Lesermarkt. Auch die haben Werbung auf ihren Seiten und die haben Online-Shops und die bieten Sudokus an und schieß mich tot. Ja? Also der reine Revenue-Stream des Abonnements, ich kenne kein einziges Beispiel, wo das wirklich funktioniert. Ja? Selbst die Washington Post, ich meine, die machen mittlerweile Software as a Service. Also die haben ihr CMS entwickelt über die Jahre und verkaufen das anderen Verlagen und das ist auch ein anderes Business und das ist nicht nur die Abonnenten, die Umsätze bringen. Ja. Also so realistisch muss man natürlich sein, aber auf der anderen Seite, ich sage immer, also was ist jetzt per se schlecht an Werbung? Ne? Also es gibt ja auch gute Werbung und die versuchen wir zu machen.
Und jetzt bin ich aber neugierig über diese Transition auch bei euch, dass ihr quasi bei dir, bei euch, dass ihr entschieden habt, sozusagen auch aus dem klassischen journalistischen Umfeld, du hast gerade das Ethos angesprochen, plötzlich in Richtung Intrapreneurship und dann aber auch sozusagen das Risiko voll in die Hand zu nehmen und dann zu gründen. Was ist da im Kopf vorgegangen? Was war die Erwartungshaltung und wie ist es dann in den ersten Wochen dann auch so gelaufen?
Also das ist ja eigentlich jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen entstanden, sondern das war so ein fließender Übergang. Ich war ja damals beim Horizont, die sind auch immer noch Shareholder, das ist eine Tochter des deutschen Fachverlags, das ist ein riesiger deutscher Verlag und ich war damals Redakteur und eigentlich hat es mir nicht mehr so gefallen und dann bin ich eines Tages zum Geschäftsführer gegangen und gesagt, lieber Mann, ich kündige. Und dann gab es ein langes Gespräch und der war irgendwie, ja, der wollte mich irgendwie halten und gefragt, na, was willst du machen? Und ich sagte, du, ich werde wahrscheinlich Blogger oder was auch immer. Und dann kam irgendwie so der Entschluss aus dem Gespräch heraus, dass man dieses Vorhaben ja irgendwie innerhalb des Verlags machen könnte, weil der sowieso Innovationsbedarf hätte. Und daraus ist dann eigentlich Trending Topics entstanden. Ich habe dann irgendwie so übers Wochenende so ein, ja, so ein Pitch-Deck, wenn man so will, geschrieben, mit wie das ungefähr aussieht, wie man es finanzieren könnte. Und so in den Grundzügen ist damals das drin gestanden, was Trending Topics heute ist. Ja, also vielleicht nicht im Detail ausformuliert, aber die Idee, das mit Content Marketing oder Native Advertising zu finanzieren, die stand damals drin und das ist es ja auch 7 Jahre danach. Damals war das in Österreich ja noch nicht so gängig, ne? Also heute hast du Content Marketing auf der Startseite von der Standard. Da gibt es auch einen Artikel, kauf Bitcoin bei Coinfinity und so weiter. Das ist ja irgendwie...
So heißt der Artikel selbstverständlich.
So ungefähr. Aufruf. Ich hätte ihn natürlich anders getitelt, aber...
Du hättest ihn getitelt. Ja.
Puh, jetzt bin ich überfragt. Egal. Jedenfalls, aber das war damals, wie wir das gestartet haben, eigentlich noch nicht so gängig. Also da muss die Kunden auch mal dafür überzeugen, dass sie das machen. Das kam damals halt stark aus den USA, wo, weiß nicht, Wise und BuzzFeed so in die Richtung gingen, weil die halt immer für ihre Werbekunden Content versuchten zu produzieren, den man auf Social Media verteilen kann. Und auf Social Media brauchst du halt irgendwie einen Link und einen Artikel dahinter und ein Vorschaubild und eine Headline, weil so funktionieren halt Medien und so ist da irgendwie eine Milliardenindustrie draus geworden. Und den Gedanken kann man ja dann weiterführen. Also du kannst ja Content Marketing auch im Rahmen von Podcasts machen oder von ganzen Dokumentationen oder von Magazinen oder von Events und so weiter und so fort. Und ja, daraus speist sich unser Businessmodell bis heute eigentlich.
Was ich da ganz spannend fände in der Frühphase von Trending Topics, da war ja der Traffic, der auf Medienseiten gekommen ist, auch noch, glaube ich, sehr stark, jetzt zum Beispiel über Facebook und andere Social Media Pages. Und zumindest in meiner Wahrnehmung und zumindest bei Facebook hat sich das, glaube ich, wahrscheinlich in der Zwischenzeit geändert und da kommt deutlich weniger. Wie war diese Transition auch für euch?
Also Facebook ist schon noch ein relevanter Traffic-Kanal, aber viel wichtiger geworden ist mittlerweile LinkedIn und Google ist sowieso eigentlich immer der wichtigste gewesen, also mit Google News und so weiter. Da kommt nach wie vor das meiste rein und dann hast du halt noch andere Kanäle, wie halt Direct Traffic ist ja nicht zu unterschätzen. Da gibt es halt natürlich viele Leute, die einfach in der Früh das mal aufrufen oder untertags und so hinschauen, Newsletter, Messaging-Apps, die man eher schwerer messen kann, wo das genau herkommt. Aber ja, auf jeden Fall, Facebook hat natürlich schon stark abgenommen. Und zwar gibt es bei Instagram ja auch irgendwie Features, um dort Links zu setzen und zu versuchen, dass da Leute hinklicken. Aber das ist so ein bildlastiges und mittlerweile videolastiges Medium, dass halt der Content dort direkt in der App stattfindet und kaum jemand jetzt da massenweise auf Links klickt, um noch irgendwas nachzulesen. Ja. Und manchmal gibt es so außergewöhnliche Peaks, wie, also wenn du auf Hacker News mal oben gelistet bist, dann kommt auch viel daher oder wenn auf Reddit plötzlich irgendwie was passiert. Aber das sind eher so unstete Traffic-Quellen. Das ist halt immer so, ja, mit viel Zufall und Glück eigentlich versehen. Ja.
Weil wir gerade jetzt zufällig reden und du Facebook erwähnt hast, heißt ja übrigens Meta, was wir alle immer irgendwie vergessen. Das Rebranding hat ja so gar nicht funktioniert. Das ist immer so Facebook, Meta, wer? Also für uns ist es, dass wir in unserem Daily Life sozusagen sehen, dass Facebook eigentlich, also auf privater Ebene ist es für mich komplett tot. Und eigentlich auch so aus Austrian Startups Perspektive sehen wir das, was es mal war, ist es schon sehr, sehr, sehr lange nicht. Wenn wir uns den Meta Earnings Report anschauen, sieht das auch eher ein bisschen düster aus. Wie ist denn so gerade deine Perspektive zu dem? Wenn ich das mal so ganz kurz querschießen darf, da wäre ich sehr neugierig.
Ja, also Facebook habe ich ja schon lange verfolgt. Das war ja mein erstes Buch, ne? Also Phänomen Facebook, veröffentlicht 2008 war das. Also bevor die an die Börse gingen und so. Und da bin ich ja damals auch in Silicon Valley rübergeflogen. Wollt ihr die Anekdote hören? Ich finde das ganz cool.
Natürlich.
Das ist irgendwie die eine von wenigen Helden-Stories, die ich abgeliefert habe. Also ich habe da einen Vertrag mit einem Buchverlag unterschrieben. Irgendwie so mit Deadline, keine Ahnung, Abgabemanuskript. Ich glaube, September war es. Und da hatte ich dann ein halbes Jahr Zeit, halt so ein 200 Seiten Buch über Facebook zu schreiben. Und wir haben uns da auch auf ein kleines Reisebudget geeinigt. Sprich, ich hatte irgendwie Geld für einen Flug und eine Woche San Francisco bzw. Silicon Valley, um dort Facebook zu besuchen. Und ich habe dann natürlich sofort hingeschrieben und habe gesagt, ja, ich schreibe ein Buch und ich will Mark Zuckerberg und sowieso und alle interviewen und alles besuchen und alle kennenlernen. Und das funktionierte leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil parallel dazu, und jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber parallel dazu gab es einen US-Autor und der war halt sehr gut im Silicon Valley vernetzt und der hat halt die ganzen Interviews bekommen und die anderen wurden abgelehnt, unter anderem ich. Und da bin ich halt dann irgendwie in den Flieger reingestiegen, ohne irgendeinen Termin zu haben und habe es dann aber geschafft, innerhalb der Woche gleich zweimal bei Facebook zu sein, Mark Zuckerberg zu treffen und Sheryl Sandberg zu interviewen.
Wirklich?
Ohne Termine. Also es war ein freaky ride.
Wie macht man das?
Also ich habe dort einfach, ich glaube, das war über Meetup, habe mir einfach so Events oder so Meetups halt rausgesucht, wo potenziell Facebook-Mitarbeiter dabei sind. Und dann habe ich halt dort einen getroffen, der hat gesagt, ja, kannst morgen vorbeikommen. Und dann bin ich
stell halt dir den Mark vor, quasi.
Ja, so weit ging es dann nicht, aber der hat mich dann eingeladen und hat mir dann viel gezeigt und dann war dann eh die Kommunikationschefin, die hat das dann irgendwie auch überzuckert. Die habe ich übrigens kürzlich in Wien wieder getroffen, in einer ganz anderen Rolle. Aber jedenfalls, die war dann auch zur Stelle und die wusste natürlich, dass ich dann schon 27 Mal Interviews angefragt habe und war dann irgendwie so, ja schön, dass du da bist plötzlich und sowieso. Das war am ersten, der erste Tag und dann am nächsten Tag gab es eine Pressekonferenz, da hat sich Mark Zuckerberg damals möglicherweise das erste Mal für die Öffentlichkeit gestellt, um sich für die Privatsphäre-Einstellungen zu entschuldigen. Und auch für diese Pressekonferenz war ich nicht akkreditiert, aber ich bin dann trotzdem irgendwie reingekommen und habe dann dort eben Sheryl Sandberg kurz interviewt und habe mich da auch zum Mark Zuckerberg dazugestellt. Ja, so war das, ja.
Interesting. In welcher Funktion hast du sie jetzt kennengelernt? Das hast du so als Cliffhanger positioniert.
Ah, die war kürzlich in Wien. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Die ist jetzt im Consulting unterwegs. Ja. Genau.
Okay. Ja. Aber interesting story. Wie lief das Buch dann?
Das Buch lief super. Das war auch ein guter Zufall, weil es erschien fast am gleichen Tag, wie dieser Facebook-Film in die Kinos kam. Und jetzt haben natürlich viele Leute gedacht, das ist das Buch zum Film, was es nicht war und auch nicht so vermarktet wurde. Aber es war halt irgendwie ganz cool, halt quasi in dieser Zeit da in den Buchhandlungen mit dem Buch zu stehen. Und das war dann auf den Bestsellerlisten auch im Sachbuchbereich und hat sich schon ganz gut verkauft. Ja.
Stark.
Wurde sogar auf Russisch übersetzt.
Stark. Jetzt hast du mir aber noch nicht beantwortet, wie du die kurze und langfristige Zukunft von Meta einschätzt.
Also ganz schwierig. Ich glaube, diese Metaverse-Wette von Mark Zuckerberg geht nicht so wirklich auf, das glaubt ihm keiner. Ich glaube, er selber denkt, er hat schon einmal Social Media erfunden, jetzt kann er noch ein zweites Mal quasi das, was er im 2D erfunden hat, jetzt nochmal im 3D nachmachen. Aber ja, also ich glaube nicht, dass es aufgeht. Also ich meine, das Metaverse und Web3, das lebt irgendwie, ich meine, das ist ja im Grund die Antithese zu Facebook, ne? Also das soll ja irgendwie dezentral sein und es soll mehrere Player geben und die User sollen digitale Ownership haben und es soll nicht alles bei Facebook liegen. Deswegen ist es halt sehr unglaubwürdig, dass Mark Zuckerberg jetzt irgendwie meint, das Metaverse bauen zu können, obwohl, also ich glaube, der Zug ist für ihn abgefahren. Und ja, man sieht es eh, also ich glaube, in den letzten 2 Jahren sind da mehr als 15 Milliarden Dollar irgendwie reingeflossen mit bescheidenem Fortschritt. Da gibt es andere Firmen, die ja viel weniger Geld ausgeben und viel weiter gekommen sind, ja, weil sie einfach eine andere Genese haben.
Wenn es nicht Meta ist, gibt es ein anderes Thema, was aktuell ein Herzensthema für dich ist, wo du dran glaubst, dass das sehr groß werden wird in der Zukunft?
Also bei Trending Topics, wir haben uns für die nächsten Jahre, also 2 Schwerpunktthemen definiert. Das eine ist Financial Literacy und das andere ist Energy Literacy. Financial Literacy ist irgendwie naheliegender, aber in Europa oder im deutschsprachigen Raum, wo wir unterwegs sind, auch wenn es jetzt Neobroker und so weiter gibt, es ist immer noch so ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft, der sich da aktiv mit Themen auseinandersetzt, wo kann ich mein Geld investieren, und ich glaube, da gibt es noch viel Aufholbedarf, also da gibt es noch so viel Erklärungsbedarf. Und ich glaube, diese ganze Fintech-Industrie, die sich da drauf gesetzt hat, die ist ja irgendwie auch noch am Anfang, und da wird sich noch extrem viel entwickeln. Ich glaube, da werden so ganze Communities entstehen, die ja, gemeinsam vielleicht investieren will, die sich gegenseitig Tipps gibt, wo man investieren kann. Und das Ganze vermengt sich ja auch immer stärker mit dem Krypto-Bereich. Der ist jetzt zwar im Winter, aber der nächste Sommer kommt wahrscheinlich wieder, und da gibt es jetzt halt ganz viele Firmen, die im Hintergrund sich irgendwie so auf das Jahr 2024 offenbar vorbereiten. Und da könnt schon nochmal ordentlich was passieren. Und das andere Thema Energy Literacy finde ich halt logischerweise heute durch den Ukraine-Krieg natürlich ganz wichtig, aber wenn man halt so in die nächsten 10, 20, 50 Jahre blickt, wird halt Energie halt ein massiver Faktor einfach sein. Ne? Also die Energiewende, die hat ja noch gar nicht wirklich abgehoben. Ne? Also ich meine, in Österreich glaubt man immer, dass wir so erneuerbar sind, aber ich glaube, der Anteil bei uns ist bei 40%. Also auf die restlichen 60% muss man ja mal kommen. Und das wird nicht funktionieren, noch 1, 2 Staudämme in die Alpen reinzubauen. Also es werden sich komplette Landschaften ändern mit Windrädern und Solarenergie und Wasserstoff und alles, was dranhängt. Und gerade diese 2 Bereiche, Finanzen und Energie, das sind halt so Base Layer für eine Wirtschaft. Und wenn sich die ändern, dann ändert sich irgendwie alles, meiner Meinung nach. Und deswegen denke ich, dass das einfach unsere 2 Kernthemen sein werden. Weil andere Themen, wenn man zum Beispiel nimmt Mobility setzt auf Finanzen und auf Energie auf. Und so wird es für andere Branchen auch sein.
Gibt es für dich bestimmte Firmen, die du da sehr neugierig beäugst?
Ich will jetzt da gar kein Name-Dropping machen. Aber ich finde immer sehr spannend, was zum Beispiel in Schweden passiert. Also wenn die halt da von einem Tag auf den anderen 3,5 Milliarden Euro aufnehmen, um die erste grüne Stahlfabrik hinzubauen, oder wenn sie Riesenwerke für grüne Autobatterien hinbauen, dann sind das schon ganz spannende Projekte. Ich meine, in Österreich, das wird wieder, um beim Energiethema zu bleiben, ja auch noch spannend. Ich meine, wir sind im Land von Zwentendorf und Atomkraft ist ein Tabu, und jetzt gibt's halt die erste Firma in Österreich, die da offen überlegt, Thoriumreaktoren im nördlichen Niederösterreich hinzubauen. Und das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, aber vielleicht nach 20, 30 Mal. Ja. Und die reden halt über andere Summen, als was wir da berichten, so ja, 6-stelliges Investment für ein Software-Startup, sondern die sagen halt, ja, um da jetzt mal ein bisschen starten zu können, braucht man 250 Millionen Euro. Und da wird es halt dann spannend. Oder andere Firmen, die erneuerbare Energien ausbauen, die reden dann nicht über Series A Investment von 5 Millionen Euro, sondern die sagen, wir brauchen 1 Milliarde Euro.
Du hast, also grundsätzlich glaube ich, in deiner Rolle siehst du wahrscheinlich mehr als viele andere. du hast irgendwie wahrscheinlich auch mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Ist es schon mal vorgekommen, dass dich jemand gefragt hat, Jakob, magst du nicht Seite wechseln und Co-Founder in einem Tech-Startup fernab der Medienwelt werden? Und ist das etwas, wenn du jetzt so auch an die zukünftigen Herausforderungen denkst, wo du jetzt grundsätzlich sagst, das könnte mal passieren? Oder ist für dich Journalismus so eine Leidenschaft, dass du eigentlich diese Schwelle nie überschreiten willst?
Tatsächlich bin ich noch nie gefragt worden. Ich führe das ein wenig darauf zurück, dass halt sehr viele Leute halt irgendwie wissen, was ich tue und irgendwie möglicherweise, das ist nur meine Theorie, aber irgendwie wenig Chance sehen, mich da jetzt rauszukriegen aus dem Ding, was ich gerade mache. Ich würde es aber nicht ausschließen. Ne? Also auch für uns ist die wirtschaftliche Lage derzeit nicht so rosig. Hört man auch aus der gesamten Startup-Branche. Also da da ist jede zweite Firma gefühlt irgendwie in Schieflage geraten. Und es ist eben aufgrund der, gerade in Europa, der Wirtschaftslage irgendwie nicht so wirklich abzusehen, wie lange man da durchtauchen muss oder kann. Dementsprechend sind wir schon irgendwie am Überlegen, wie wir uns vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren neu aufstellen. Weil, wie ich es vorher beschrieben habe, also das Geschäftsmodell, wie wir es damals am Anfang skizziert haben, ich meine, das ist jetzt 7 Jahre alt. Und der Dynatrace-Gründer, der hat mir im Interview mal gesagt, eine Firma muss sich alle 7 Jahre neu erfinden. Vielleicht ist es auch für uns mal an der Zeit, uns da neu zu erfinden. Und da haben wir schon ein paar ganz, ganz coole Ideen. Mal schauen, wie die Zukunft so aussieht.
Magst du uns da irgendwie so ein bisschen einen Ausblick geben?
Naja, also wir sind gerade am Sondieren, wie wir quasi so ein Medium, wie wir es haben, was ja quasi von so einer Redaktion, von so einer kleinen Truppe getrieben wird, wie wir das quasi neu erfinden können. Und wie ihr wisst, ist Crypto und Web3 ein großes Thema bei Trending Topics. Mhm. Und wir überlegen gerade, ob wir uns, es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber so in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht zu so einer DAO entwickeln können, also so zu einer Decentralized Autonomous Organization, vielleicht nicht so in der ganz radikalen Ausformung, aber die Grundidee wäre, es gibt ja irrsinnig viele Leute, die an so einem Projekt irgendwie eigentlich mitarbeiten. Ne? Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren fast 1000 Gastbeiträge von unterschiedlichsten Leuten, nicht nur aus Österreich, auch international. Es gibt ganz viele Kunden, wir haben mehr als 300 Kunden, die eben an dieser Zielgruppe interessiert sind. Es gibt natürlich viele Business Angels, Investoren, die wollen sich da auch natürlich immer sehen. Jeder Gründer will sich da sehen, zumindest einmal mit seiner Erfolgsstory, dass er was geraced hat. Und das ist ja eine Community, die irgendwie sehr ähnlich tickt, ja. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen politischen Einstellungen, aber die haben alle ein ähnliches Ziel, ja. Also die wollen die österreichische oder die europäische Wirtschaft voranbringen. Die wollen in dieselbe Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftens, die wollen in dieselbe Richtung von erneuerbaren Energien, die wollen in dieselbe Richtung, wie die Finanzwelt künftig aussehen soll. Und ich glaube, wenn man da was baut aus einer Community, die kann sehr stark sein. Ich gebe euch nur ein Beispiel, ein Gedanke. Angenommen, wir hätten da ein paar tausend Leute, die in so einer DAO drin sind, dann könnte ja ein Ökostromanbieter zu dieser Community kommen und sagen, hey, genau euch will ich als Kunden und ich kann mit einem Schlag da tausende Kunden gewinnen und muss nicht immer diese User Acquisition Costs mir ständig durchrechnen, um Einzelkunden zu gewinnen. Und wenn der halt diese Community ein gemeinsames Angebot, jeder kriegt 10% Rabatt, wenn alle mitmachen, dann wäre das echt ein Win-Win für beide Seiten. Ja. Also und ich glaube, in die Richtung kann es künftig sehr stark gehen. Ja. Oder im Finanzbereich. wenn diese Community sagt, wir wollen jetzt alle unbedingt bei dem neuen Neo-Broker sein und wir werden auch alle Kunden von dem, aber der muss uns dafür gute Konditionen geben, dann hätte man irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Einkaufsgemeinschaft 2.0 unterwegs, die sehr einflussreich sein kann. Eine DAO, so wie ich sie derzeit verstehe, die sind ja eigentlich ja sowas wie Einkaufsgemeinschaften. Ne? Also die zahlen ihre Kryptos ein in einen Smart Contract mit dem Ziel, gemeinsam einen NFT zu kaufen. Ne? Mhm. Und das kann man ja auf viele andere Bereiche auch umlegen.
Interessante Perspektive. Ist das, glaubst du, auch schon in Österreich legal umsetzbar?
Das gilt es herauszufinden. Ne? Also wie gesagt, ich rede nicht davon, dass das jetzt in den nächsten 2 Monaten passiert, aber ich glaube, das wäre eine interessante Perspektive für Medien, wie sie wirtschaftlich relevanter werden können. Und es wäre eigentlich ein bisschen eine Fortsetzung von dem, mit dem unter anderem die Deutsche Zeit sehr erfolgreich unterwegs ist. Die lese ich sehr gerne. Aber, das weiß man in der Branche, die verdienen ja sehr, sehr viel Geld mit ihrem Online-Shop. Ne? Da kann diese Zielgruppe, das ist eine eher ältere, eher wohlhabendere, gebildetere Zielgruppe, die kaufen dort ordentlich ein. Ja? Also die kaufen dort teure Weine und teure Reisen, weiß nicht, die Antarktis-Reise um 7.000 Euro und so weiter und so fort. Das gibt's dort alles und das rennt angeblich sehr, sehr gut. Und quasi, wenn man das weiß und hernimmt und quasi übersetzt für eine jüngere Generation, die trotzdem finanzstark ist, trotzdem gut gebildet ist, gemeinsame Interessen hat, kann man, glaube ich, viel draus machen.
Also als Trending Topics für sowas. Ja, immer neugierig. Also als Trending Topics für Trending Shopping dann.
Ich glaube, es geht weniger um Shopping, es geht weniger um sich...
Trending Services.
Genau, ich glaube, es geht eher um Services als um Hardware-Produkte. Spricht natürlich nichts dagegen, dass das eine oder andere Buch vielleicht mal da verkauft wird, aber ich glaube, es geht eher um Services, ja.
Wie viele Bücher liest du im Jahr?
Viel zu wenige. Ich glaube, ich habe heuer noch gar keins gelesen. Ich habe nur 2 gekauft und nur angefangen leider. Das hat vor allem den Grund, weil ich lese den ganzen Tag irrsinnig viel. Ich lese Presseaussendungen und Texte und andere Medien und ich habe am Abend echt keine Energie mehr, nochmal was zu lesen. Deswegen bin ich mittlerweile sehr stark auf Podcast hören unterwegs und ich schaue mal irrsinnig gerne Talkshows an, aber halt die guten, Markus Lanz natürlich.
Oh, da schau ich. Aber ich finde es interessant. Danke für deine Ehrlichkeit dort, weil ich bin so ein Typus, es gibt so viele Bücher, die ich gerne lesen wollen würde. Und ab und zu, ja, seit ein paar Monaten habe ich keine mehr gekauft. Aber normal kaufe ich dann immer mal wieder, wenn jemand was empfiehlt, was cool ist, bla. Dann habe ich so einen Stapel an Büchern, die ich alle noch nicht gelesen habe. Und wie du, irgendwelche Podcasts oder Audible oder weiß der Geier was. Aber ach, das richtige Lesen, konzentrierte Lesen von einem anspruchsvollen Buch, das ist Jahre her. Und es tut mir so weh, man kommt sich da so non-intellectual vor. Aber es ist, wie es ist. Deswegen schön, dass du das so sagst.
Ja.
Wir würden jetzt langsam zu unserer Speedround kommen, um einfach mal da ja so ein paar Dinge über dich in Erfahrung zu bringen.
Bitteschön.
Gerne. Markus.
Jakob, was war dein größtes Learning?
In meinem ganzen Leben?
In deinem ganzen Leben.
Das größte Learning, cool, gute Frage. Ich glaube, ich habe immer urstark daran geglaubt, dass harte Arbeit sich immer auszahlt. Ich glaube, das ist leider nicht so. Leider, leider auf dieser Welt.
Harte Ansage. Was ist dein bester Lifehack?
Mein bester Lifehack? Oh Gott, das sind knifflige Fragen. Ich hätte mich vorbereiten müssen. also, das ist ja immer lebensphasenabhängig, aber also derzeit finde ich, wenn jemand schnell und gut kochen lernen will, dann muss er sich TikTok anschauen.
Das ist ein cooler Lifehack.
Auch wenn du nicht mehr so viel liest, hast du eine Buchempfehlung für uns?
Eine Buchempfehlung? Also mein allerliebstes Buch ist ein Science-Fiction-Buch von Dan Simmons und das heißt Endymion und ist eine Space Opera sondergleichen Star Wars und Star Trek und wie sie alle heißen können, einpacken dagegen.
Hast du ein Lieblingsprodukt?
Darf ich zwei auch nennen?
Ja.
Also ich finde wirklich also tolle Produkte, unschlagbar, iPhone und Tesla Model 3. Das sind einfach zwei Top-Produkte, aktuell durch nichts getoppt.
Und zum Abschluss, was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Ich glaube ganz straight fuck.
Völkerverbindend.
Das ja. Versteht jeder auf dem Planeten. Ja.
Das versteht jeder, das fühlt jeder, das kennt jeder und jeder weiß genau, was du damit meinst. Es kommt vom Herzen. Das ist schön und authentisch. Noch zwei Fragen haben wir für dich. Die Bitte, eine Prediction zu machen, etwas, was auf jeden Fall passieren wird. Und ein Moonshot, etwas sehr groß gedachtes, sehr wildes, sehr innovatives und sehr mutiges. Frei nach JFK. Fangen wir an mit der Prediction.
Prediction. Also was ist der Rahmen? Meinst du 2023 zum Beispiel? Oder?
Wie du setzen möchtest, aber etwas, wo du sagst, wenn du es jetzt öffentlich äußerst, gehst du davon aus, das wird auf jeden Fall passieren. Jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, Lewis Hamilton gewinnt das Wochenende. Kannst du auch machen, aber eher in einem Bereich, in dem du dich wohlfühlst, eine mutige Prediction zu machen. Aber du sagst, das passiert doch auf jeden Fall.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kryptowinter in den nächsten ein, zwei Jahren vorbei sein wird. Ich habe das vorher schon mal erwähnt und ich glaube 2024 wird ein entscheidendes Jahr für Krypto und zwar aus zwei, vielleicht sogar aus drei Gründen. Zum ersten findet da das nächste Bitcoin-Halving statt. Jetzt bin ich kein Anhänger von diesen technischen Chart-Analysen, wo man irgendwie Kaffeesud-Leserei mit technischen Hilfsmitteln betreibt. Aber es ist halt irgendwie schon so, dass es immer so ein Signal für diesen Kryptomarkt, dass die neue Menge an Bitcoins, die in den Markt kommen, wird knapper und das hat immer eine Dynamik ausgelöst. Das ist das eine. Und das andere ist das regulatorische Thema. 2024 startet MiCA, also diese Markets in Crypto Assets, Regulierung in der EU. Und da bereiten sich aktuell irrsinnig viele Firmen darauf vor, dass sie dann am Start sind, wenn dann die Regulierung da ist, damit sie sich alle Lizenzen holen. Auch jetzt heute, also im aktuellen Podcast von Trending Topics mit Fireblocks, das ist so ein Blockchain-Infrastrukturanbieter, ein Interview gemacht, da hat Google massiv investiert und die sagen, die Finanzwelt, die baut jetzt diese Krypto-Angebote überall ein in den nächsten Jahren, damit die dann am Start sind. Also da, sagen wir mal, da braut sich wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen was zusammen. Dann kommt der Faktor USA dazu. Die arbeiten auch an einer neuen Kryptoregulierung. Da kann man sich wahrscheinlich auch ausmalen, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren so weit sein soll. Und dann haben wir schon 2024. Und wenn dann halt dieser Bereich, den halt urviele Leute spannend finden, halt dann in gewisse Bahnen gelenkt wird, dann können sich viele neue Dinge ergeben, die es jetzt noch nicht gibt, wo viele Leute vielleicht noch Angst haben, dass sie da im Wilden Westen unterwegs sind. Natürlich werden andere rausdroppen, die heute dabei sind, gerade weil es ein Wilder Westen ist, aber ich glaube, es gibt einfach viel mehr, die konkrete Regeln wollen und da kann sich dann echt viel tun. Ja. Also das wäre meine Prediction. 2024 wird ein starkes Jahr für Blockchain. Es wird auch das Jahr sein, wo, also jetzt bis dahin, da sind jetzt noch so eineinhalb Jahre Zeit, da werden irrsinnig viele Firmen jetzt noch an dieser Usability von Web3 arbeiten. Mhm. Und da kann sich, glaube ich, echt viel tun. Ja. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass Meta abstürzt, dann also da ist halt dann einfach Raum für neue Dinge. Ich meine, es wird auch urspannend, was Elon Musk mit Twitter macht, aber wenn ich mal so seine Investorenriege anschaue, da sind schon einige, also da sind die größten Krypto-Investoren der Welt dabei, Binance, Andreessen Horowitz und so weiter und so fort. Also ich glaube, die werden Twitter sehr stark auch in diese Krypto-Blockchain-Richtung entwickeln.
Das ist, glaube ich, richtig gute Einschätzung. Klar, ich meine, wenn du solche Leute an Bord hast und die so ein Vehikel kaufen.
Ja, also, und wenn Elon Musk sagt, er will, dass Twitter die Everything-App wird, dann wirst du da drin Sachen kaufen können oder handeln können oder was auch immer. Und da ist dann Krypto nicht mehr weit weg. Ja. Also,
aber ich muss noch einmal nachfassen. Glaubst du, kauft das wirklich?
Also ich glaube, der Deal ist ja schon durch.
Ja, ich weiß, aber man hat so den Eindruck, dass er alles macht, dass er dann doch noch irgendwie als insane getitelt wird.
Ach so, also ich glaube, das ist jetzt dann eigentlich in trockenen Tüchern. Ne? Also ich meine, der hat ja schon den Twitter-CEO heute Morgen raus gefeuert und sich selber als CEO eingesetzt. Also.
Oh, da weißt du schon wieder mehr als ich. Ja gut, deswegen bist du auch Journalist. Und
aber es ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert. Also ich glaube, das Ding ist durch. Ja. Da hat die Führungsriege schon rausgehaut und ja, der wird sehr bald ordentlich umrühren. Ja.
Charmant, wie immer. Jetzt fehlt nur noch der Moonshot.
Moonshot, okay, puh. Der große Moonshot meiner Meinung nach wäre, wenn es Unternehmen in Europa gelingt, ein echtes, nachhaltiges Atomkraftwerk zu bauen, dann ist das der absolute Gamechanger.
Schön.
Gibt es viel für und wider, aber ich glaube, es gibt immer mehr, die an sowas arbeiten, weil der Strombedarf, der wird einfach exorbitant steigen, wenn Elektroautos herumfahren, wenn einfach alles mit Strom angetrieben wird und da werden Windräder und Solarpaneele wahrscheinlich leider nicht reichen. Wasserkraft kann man auch nur begrenzt ausbauen und irgendwo wird der Strom herkommen müssen und ich glaube, dass das Atomkraft sein wird. Und also ich glaube, man sieht es eh, gerade wenn man mit jungen Leuten reden, die keine Ahnung mehr haben, was Zwentendorf ist, die sind Atomkraft sogar sehr positiv gegenüber eingestellt. Eben aus diesem Wissen heraus. Ich meine, die wachsen auf, einfach mit 1000 Gadgets, die Strom brauchen. Die haben das einfach so im Feeling mit, okay, also irgendwo muss halt das herkommen und sind da recht offen dem gegenüber. Sind halt natürlich sehr technologieaffin, also ohne Take wächst halt keiner mehr auf. Und ich glaube, aus dem wird sich dann, die öffentliche Meinung wird sich da wahrscheinlich stark drehen. Ne?
Klar, weil ohne das gibt es auch kein Tesla Model 3 und kein iPhone.
So ist es, ja. Also ich meine, das ist ja immer so die große Diskussion, oder? Also da gibt es auf der einen Seite, die sagen, Technologie, also es geht nur mit Technologie, um quasi diese Klimakatastrophe aufzuhalten. Und dann gibt es auch einige, die sagen, na, wir müssen alle verzichten. Und da hat man dann immer so einen Kopf, und dass man dann wieder wie in den 1950ern lebt, zum eine Glühbirne daheim und mit dem Pferd aufs Feld reiten. Aber das wird es nicht sein, ja. Also und deswegen.
Also den Leuten empfehle ich, ja, da gibt es in Amerika was Wunderbares, das kann man ausprobieren. Das sind die Amish, mit denen kann man auch wohnen. Die haben auch richtig geile Frisuren, kann man auch mal ausprobieren. Und allen anderen, ich sehe es wie du. Ich glaube, Technologie kann man nicht. Denkt sich Markus, was hat denn der schon wieder gesagt? Nö, ist cool. Da kann man sich auch gegenseitig als Bruder nennen. Das ist so.
Ja, sicher spannend für einen Kurzurlaub eine Woche, aber so auf Dauer wird das einfach nicht stattfinden.
Würdest du das machen? Eine Woche Amish?
Also einer meiner ganz großen Träume ist, dass ich einmal eine Reise quer durch die USA mache. Da kaufe ich mal in New York ein Auto oder leih mir es und fahre einmal quer durch, monatelang, schaue mir alles an und dann verkaufe ich es in Los Angeles wieder. Und vielleicht am Stopp, gibt es einen Stopp bei den Amish.
Cool. Das erinnert mich an einer meiner Lieblingsartikel von der Tagespresse im Übrigen. Keine Handys, keine E-Mails, keine Festplatten, ÖVP. Tritt den Amish bei, was ich sehr schön finde. Okay. Sensationell. Einfach mal an der Stelle suchen. Ich meine, normal darf ich keine Empfehlung machen an der Stelle, aber hey, wir machen die Regeln. Ein schöner Artikel. Ja, Jakob, mach das. Das wird gut. Freuen wir uns auch, wenn du uns dann erzählst, wie das war. Mach's früher, lieber als später.
Dein Buch.
Absolut, richtig. Ja. Das wird das vorhaben.
Und das wäre ein gutes Buch. Das würde ich sogar lesen. Sonst eine Freude. Vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön.
Markus, Daniel, vielen Dank für die Einladung und genau, dann spreche ich die Einladung meinerseits aus für Jahresend-Review. Seid natürlich in unserem Podcast wieder eingeladen.
Da freuen wir uns. Wie heißt euer Podcast für die, die euch noch nicht kennen?
Der heißt, große Überraschung, Trending Topics.
Sensationeller Podcast, überall wo es Podcasts gibt, genau. Solange du Strom hast, runterladen, anhören, selbstverständlich auch immer den Future Weekly Podcast hören. Falls du das zum ersten Mal hören solltest, weil du ein glühender Anhänger von Jakob bist, wir haben im Übrigen zweimal die Woche einen Podcast, der rauskommt. Donnerstags gibt es immer die News und jeden Sonntag ein Deep Dive. An der Stelle wollen wir uns wie immer bei euch bedanken fürs Zuhören. Es war uns immer eine große Freude. Podcast@austrianstartups.com, wenn du Fragen, Anregungen oder wissen möchtest, wie man zu den Amish kommt. Und selbstverständlich auch an der Stelle, der Vorteil ist, die können mich ja nicht verklagen, weil die hören ja nichts. Das ist ja super. Also die hören schon, aber die hören ja nicht einmal Radio, also werden sie wahrscheinlich auch keinen Podcast hören. 3, 2, 1, Anzeige kommt. Und selbstverständlich auch auf dem Discord-Channel. Kennen die wahrscheinlich auch nicht. Ist auch was richtig Cooles. Habt viel Spaß. Wir sehen uns bald. Dankeschön und bye bye.